So, wir werden heute einen Gottesdienst haben, der ein kleines bisschen anders ist als normal. Das hat mit Gofi zu tun. Einige haben es vielleicht schon gemerkt, es gibt eine Ausstellung. Das ist nicht nur in diesem Raum, sondern ihr könnt ganz bis oben gehen und überall mal ein Bild finden. Manchmal ist es, starren ja Leute dann auf so ein Bild und das ist dann einfach nur so ein Poster für irgendwie die nächste Gemeindeveranstaltung. Ihr findet raus, dass es Gofis Bild ist, wenn da so ein kleiner Zettel daneben ist, der das Bild ganz kurz erklärt. Soll schon passiert sein. Ja, genau. Und also wir werden heute ein Gespräch über Kunst haben. Es soll ganz viel um Kunst gehen. Wir werden ein paar Musikstücke hören, die hoffentlich künstlerisch wertvoll sind. Gehe ich mal von aus. Gofi wird ein bisschen seine Geschichte erzählen, wie er zur Kunst gekommen ist, was das alles mit Gott zu tun hat, was das mit uns Menschen zu tun hat, was so ein Bild tatsächlich manchmal auch mit Leuten machen kann. Darum soll es heute gehen und danach gibt's einen Kaffee und dann gehen wir nach Hause. Das ist die Idee. Und die ganzen nächsten zwei Wochen wird die Kirche sehr, sehr häufig offen sein. Da wird dieses offene Kirchenschild draußen sein und man kann reinkommen und sich die Bilder angucken. Und ganz häufig kriegt man dann auch noch einen Kaffee von netten Menschen. Das ist so die Idee für die nächsten zwei Wochen. Genau, und ihr dürft selber malen während des Gottesdienstes. Ihr habt hier sehen, hier ist so eine Tapete ausgerollt und da sind Fingerfarben. Ich habe da sogar so ein paar nasse Tücher hingemacht, falls ihr euch die Finger zu doll schmutzig gemacht habt. Das ist nicht nur für Kinder, ne? Hast du gesagt, jeder darf malen. Willst du kurz erklären, wie das geht? Du stehst gerade.
Ja, hallo, ich bin Gofi. Frank hatte mich gefragt, hast du eine Idee, was wir mal machen können? In der Kirchengemeinde, in die ich gehe, in Marburg, haben wir das mal gemacht. Da haben wir auch über Kunst, über Schönheit und über Gott nachgedacht. Und wir haben den Leuten angeboten, du darfst gerne aufstehen während des Gottesdienstes, du kannst dich betätigen. Wir haben auch gesagt, schau dir die Bilder an, die hier hängen. Oder, wenn du magst, nimm einfach Farbe und male auf die Tapete, was immer du malen möchtest. Und das haben manche Leute sehr, sehr gerne gemacht, weil sie dann gesagt haben, da kann ich viel besser bei zuhören, wenn ich dabei noch ein bisschen was nebenbei machen kann. Und das ist einfach die Idee, wenn ihr das gerne möchtet, dürft ihr gerne aufstehen. Niemand wird nervös, wenn ihr euch durch den Raum bewegt. Und ihr dürft Dinge malen, wenn ihr das gerne möchtet. Oder Schnecken oder Mandalas oder vielleicht auch das Haus vom Nikolaus.
Ja, gut. Danke. Genau, also ihr dürft malen. Du nimmst es auch keinem krumm, wenn dir einer nicht zuhört und stattdessen dein Bild sich anguckt. Also man kann hier rumlaufen zwischendurch. Bin mal gespannt, ob das klappt. Wir sind das nicht so gewohnt, aber vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin. Überwinden uns oder so. Mal gucken. Gut, dann wird der Olli uns jetzt den Bibeltext lesen. Das ist mein absoluter Lieblingstext aus dem Alten Testament. Ja, genau.
Das hattest du mir vorher noch gar nicht gesagt, dass das dein absoluter Lieblingstext ist.
Deswegen musst du das jetzt mit mir Inbrunst lesen.
So viel ich hinkriege. Aber was Frank mir gesagt hat, ist, dass er diesen Text so meint, dass Gott quasi hier als Künstler spricht. Also stellen wir uns mal vor, wir stehen so in der Tür und Gott irgendwie in seinem Atelier mit irgendwas beschäftigt, dann dreht er sich um mit seiner Künstlerschürze und dann kommt diese Rede Gottes an dich Sterblichen. Ich lese aus Hiob. Wo warst denn du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Engel jubelten vor Freude. Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß der Erde? Ich hüllte es in Wolken und in dichtes Dunkel wie in Windeln. Ich setzte dem Meer eine Grenze, schloss seine Tore und Riegel und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier müssen sich deine mächtigen Wogen legen. Sag, hast du je das Tageslicht herbeigerufen und der Morgenröte ihren Weg gewiesen? Sie fasst die Erde bei den Zipfeln und schüttelt die Übeltäter aus ihrem dunklen Versteck. In ihrem Licht färbt die Erde sich bunt wie ein Kleid. Ihre Gestalt tritt hervor, deutlich wie ein Siegelabdruck auf Ton. Wer hat dem Wildesel die Freiheit gegeben? Wer hat seine Fesseln gelöst? Ich gab ihm die Steppe als Lebensraum, die Salzwüste als sein Gebiet. Er lacht über das Lärmen in der Stadt und die Schreie des Treibers hört er nicht. Er wählt sich das Bergland als Weide aus und sucht dort überall nach etwas Grünem. Meinst du, der Wildstier würde dir freiwillig dienen und über Nacht in deinem Stall an der Krippe stehen? Kannst du ihn mit dem Pfluggeschirr in der Furche halten, im Tal über dein Feld ihn eggen lassen? Kannst du dich auf seine gewaltige Kraft verlassen und ihm deine schwere Arbeit aufbürden? Vertraust du ihm, dass er deine Ernte einbringt und sie zu deinem Dreschplatz zieht? Fröhlich schlägt die Straußenhenne mit den Flügeln. Doch sie sind nicht zu vergleichen mit den Schwingen und Federn eines Storches. Sie lässt ihre Eier auf der Erde liegen, damit der heiße Sand sie wärmt. Dass ein Mensch sie zertreten, dass Tiere sie zertrampeln könnten, so weit denkt sie nicht. Herzlos behandelt sie die Jungen, als wären es nicht ihre eigenen. Und wenn ihre Mühe vergeblich war, kümmert sie das nicht, denn ich habe ihr Weisheit versagt. Von Klugheit findet sich bei ihr keine Spur. Doch wenn sie ihre Flügel ausbreitet und losrennt, läuft sie jedem Reiter davon.
Oh, ich liebe dieses Gedicht. Ich bin in der Kirche groß geworden, da gab es immer diesen Satz, das Wort und nur das Wort. Und das wurde auch immer mit so einem rollenden R irgendwie gesprochen. Und das hieß im Prinzip, das kommt nur darauf an, dass man die Schrift gut auslegt, und für Kunst war da nicht so wahnsinnig viel Raum. Und ich stelle mir fast vor, dass Gott der Künstler, wenn der vor nur das Intellekt-Typen stehen würde und diese Sachen sagen würde, dass er so ein bisschen angibt, ne? Hast gesehen, wie cool ich das gemacht habe? Warst du da dabei? Der Wildesel nützt dem Menschen überhaupt nichts. Der macht, was er will, aber ich finde ihn total cool. Und es geht gar nicht so doll um Nutzen, sondern das geht einfach darum, dass der einfach so wahnsinnig schön ist und so viel Spaß macht. Und die Straßenhenne, die ist so doof, aber wenn die losrennt, da stockt dir der Atem. Wir wollen heute drüber reden, was kann Kunst und was kann das mit uns machen? Und dazu habe ich mir zwei Gesprächsgäste eingeladen und ihr dürft mal nach vorne kommen, der Gofi und der Christoph. Wir wollen uns ein bisschen über Kunst unterhalten. Und es gibt nachher noch eine HSV-Geschichte. Wir fangen einfach mal an, dass wir dich vorstellen, weil uns beide kennen die meisten Leute hier schon. Genau, du bist, ich weiß von dir, dass du Pfarrerssohn bist.
Das stimmt,
dafür,
ja.
Dafür kannst du nichts.
Nein.
Aber dann bist du Evangelist geworden.
Ja.
Dafür kannst du was?
Ja, das war eine freiwillige Entscheidung.
Hast du dich entschieden, dass du das machst?
Ich habe das getan, ja.
Also du hast Leute versucht zu überreden, Christ zu werden.
Ich habe eigentlich nur vom Glauben geschwärmt und dann gehofft, dass das für sich genommen schon so überzeugend ist, dass Leute gläubig werden möchten.
Ja. Genau, und dann bist du, dann hast du damit aufgehört, zu diesem wichtigen christlichen Ding, was man so machen kann, und bist Künstler geworden und
das machst
was total Unwichtiges.
Ja.
Ja, erzähl doch einmal so ein bisschen deine, wie du da so hingekommen bist.
Ja, ich habe mich in diesem Evangelistendasein zunehmend fremder gefühlt. Ich habe nicht unbedingt damit ein Problem gehabt, über den Glauben zu sprechen oder vom Glauben zu schwärmen, aber die Umstände, unter denen das passiert ist, haben mir einfach nicht mehr gut gefallen. Ich habe mich da nicht wirklich zu Hause gefühlt, könnte man sagen. Ich hatte den Eindruck, es gleicht sich, es wiederholt sich eigentlich immer nur dasselbe. Natürlich hat mich das gefreut, wenn dann junge Leute gesagt haben, okay, das überzeugt mich, ich möchte auch gerne gläubig werden. Aber ich habe gemerkt, dass ich selber dabei ein bisschen auf der Strecke bleibe. Und deshalb habe ich damit irgendwann aufgehört, nach 11 Jahren. Ich habe das 11 Jahre gemacht und hatte keinen Plan B in der Tasche. Aber in den Jahren zuvor schon habe ich mehr und mehr künstlerisch gearbeitet. Es ging mir nicht gut in dieser Zeit. Es ging uns als Familie sogar sehr schlecht. Und das war eigentlich mehr eine Form von Überlebensstrategie. Also das Projekt hieß, meinen Verstand nicht zu verlieren. Und dann habe ich Bilder gemalt und Texte geschrieben, also aber eben keine Funktionstexte, sondern lyrische Texte, Lieder oder so. Und das hat mir eine gewisse Erleichterung verschafft. Und ich habe darin plötzlich was Gutes erkannt. Also auch richtig so heilsame Momente, wo ich gemerkt habe, hier kann ich aufatmen, hier kann ich was ausdrücken, was mich beschwert, was mir Probleme macht oder auch einfach nur Freude, Lust am Leben. Und dann habe ich eine Art von Inventur gemacht bei mir. Ich habe überlegt, wo kommt das her? Warum ist das ein Teil von mir? Warum ist mir das so wichtig? Warum greife ich zu diesem Mittel, um mir selber sozusagen Erleichterung zu verschaffen? Und dann habe ich angefangen, über Kunst nachzudenken. Und statt natürlich genau in der Spannung, was du gerade beschrieben hast. Also vorher hast du so was Wichtiges gemacht und jetzt machst du was wonach eigentlich niemand fragt. Und ich hatte natürlich auch immer noch Freunde von früher, die immer noch das Wichtige getan haben, also Gemeinden gegründet oder geleitet oder aufgebaut oder so. Und ich musste damit klarkommen, mit dieser Spannung, dass ich erstmal ein bisschen von der Oberfläche verschwand und mich mit diesen Dingen beschäftigt habe. Aber ich habe auch gleichzeitig mal in einer ganz für mich packenden Situation das Gefühl gehabt, Gott sagt zu mir, nee, mach das mal, geh mal in die Richtung, find mal raus, was es da zu entdecken gibt. Ich kann sogar noch sagen, wann das war, im Oktober 2010 in Kapstadt. Das führt jetzt zu weit, das zu erklären, warum ich da gewesen bin und was mir da passiert ist. Aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay Gott, dann finde ich mal raus, was es da zu entdecken gibt. Und dann bin ich weitergegangen in die Kunst, habe mich als Künstler selbstständig gemacht. Ich bin Freiberufler und habe eine Art von Expedition und Abenteuerreise angetreten und habe versucht herauszufinden, was gibt es in diesem Themenfeld eigentlich zu entdecken, was kann ich über mich herausfinden und auch, was kann ich über Gott herausfinden, was kann ich über meinen Glauben herausfinden. Das waren so Fragen, die mich geleitet haben. Und das war 2013, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich bin jetzt also seit 10 Jahren freiberuflicher Künstler.
Das erste Kunstbild, was ich von dir gesehen habe, da stehst du im Unterhemd und hast einen Deckel auf dem Kopf.
Ja, das
war das dein erstes Projekt?
Nee. Das war eins der ersten Projekte. Da habe ich eine CD gemacht, ein Musikalbum. Ja. Und das hieß Neue Helden. Und ich habe so einen neuen Helden dargestellt. Ich habe mir einen Kochtopf aufgesetzt und stand da in Feinripp-Unterhemd und mit einer Klobürste in der Hand.
Ja,
und
genau,
Klobürste
habe ich vergessen.
Ja, genau. Ja. Ich habe so, neue Helden, es geht los.
Ja.
Das war natürlich, ich habe mich mit der Tatsache beschäftigt, dass ich plötzlich ein Pantoffelheld bin. Also vorher habe ich auf Bühnen gestanden und habe zu Leuten gesprochen. Und das waren auch große Veranstaltungen. Das waren manchmal ein paar tausend Leute, vor denen ich gesprochen habe. Und auf einmal war ich einfach weg und habe komische Sachen gemacht. Und habe natürlich auch Haushalt gemacht. Ich war dann eben auch Hausmann. Spülmaschine einpacken, auspacken, Wäsche waschen, zusammenlegen und so weiter und so fort. Der ganze langweilige Kram, den man dann halt so macht. Und damit habe ich mich beschäftigt. Dann in meiner Kunst. Was ist hier überhaupt mit mir passiert? Ja.
Wir haben bei den Jesus Friends eine Band, die heißen die Küstenspacken, die wird dir gefallen. Die passen zu deinem ersten.
Ja, Küstenspacken, das würde auch ganz gut zu mir passen eigentlich.
Ja. Ja, so als Bremer. Ja. Fast, genau. Ich will Christoph mal mit reinholen. Wenn wir uns über Kunst reden, definier das mal für uns.
Ja. Kann ich nicht.
In drei Sätzen oder weniger, genau.
Ja. Nee, kann ich nicht. Klingt es ganz komisch, aber als wir uns das erste Mal beschäftigt hatten mit der Idee, heute den Kunstgottesdienst zu feiern, wenn du mich da gefragt hättest, weißt du, was Kunst ist, hätte ich gesagt, ja klar, natürlich weiß ich, was Kunst ist. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, je mehr ich mich im Grunde auf den heutigen Vormittag gemeinsam mit dir vorbereitet habe, desto weniger kann ich nur sagen, was Kunst ist. Das heißt nicht, dass ich keine Antwort habe. Das heißt eher, dass ich ganz viele Antworten habe. Aber Kunst definieren heißt ja wörtlich begrenzen. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, dass eine Kunst hat, glaube ich, ganz verschiedene Funktionen. Eine Funktion ist, die erlebte Wirklichkeit zum Ausdruck zu bringen und damit zu verarbeiten. Also, was du eben beschrieben hast, du bist Hausmann und stellst dich nicht mit einem Laptop in der Hand, sondern mit einer Klobürste. Damit hast du sozusagen deine neue Lebenssituation verarbeitet. Damit hast du den Wechsel in deiner Biografie verarbeitet. Wobei ich mich gefragt habe, bei dem, was du ihm erzählt hast, war der Wechsel eigentlich wirklich so groß? Äußerlich klar, riesig. Aber ist nicht das, was du davor gemacht hast, auch dergestalt Kunst, weil es eine Form ist, sich selber auszudrücken, sich mit Worten auszudrücken.
Der Bibeltext, den wir vorhin gehört haben, den du, Oliver, gelesen hast, ist Kunst, finde ich. Kunst durch und durch. Deine Bilder sind Kunst. Was du davor mit Sprache gemacht hast, in deinem ersten Beruf, ist so gesehen auch Kunst. Das heißt, Kunst ist für mich erstmal Ausdruck, eine Möglichkeit, sich selber auszudrücken. Und zwar nicht nur mit den eigenen Gedanken, sondern auch mit den eigenen Gefühlen. Es gibt ja die Form der Kunsttherapie, wo Menschen malen und oftmals ist ihnen gar nicht klar, was sie von sich selber preisgeben durch die Art und Weise, wie sie malen. Ob das geschwungene Linien sind, ob das harte, eckige Kanten sind, ob plötzlich so ein Block mit schwarzer Farbe, schwarz ist ja gar keine Farbe, aber du weißt, was ich meine, da reinkommt. Und das wird dann meistens erst im Nachhinein deutlich. Das heißt, Kunst ist eine Möglichkeit, Gefühle, auch Gefühle, deren man sich vielleicht gar nicht bewusst ist, die zum Ausdruck zu bringen. Und das ist, finde ich, die wunderbare Chance, das Malen. Ja. Wobei jetzt, Kunst ist natürlich viel mehr als Malen. Musik ist Kunst, Sprache ist Kunst und Architektur ist Kunst.
Predigen soll auch mal eine Kunstform gewesen sein.
Ja, und ich glaube hier und da.
Ab und zu.
Ne? Ich kenne Leute, bei denen ich wirklich das Gefühl, wenn ich mal die Chance habe, da eine Predigt zu hören, da habe ich das gesagt, wow, das ist einfach ein David. Also ich selber stehe immer ein bisschen so in der Gefahr, zu sehr den Intellekt anzusprechen. Aber es gibt eben auch Predigerinnen und Prediger, die schaffen es, wirklich den ganzen Menschen mit Kopf und Herz anzusprechen. Und das ist dann Kunst.
Ja.
Es gibt diesen blöden Spruch, der ist völlig blöd, weil er in meinen Augen völlig falsch ist. Aber da würde ich ganz gern deine Meinung zu hören. Kunst kommt von Können. Ich glaube, darum geht's überhaupt nicht. Ich glaube, man braucht nicht besondere, in Anführungsstrichen, Kunstfertigkeiten, bestimmte Kompetenzen, sondern eher einen direkten Zugang zu sich selbst, zu den eigenen Gefühlen.
Das sehe ich ganz genauso. Das ist ein Mythos. Also wir müssen das Wort Kunst manchmal ein bisschen von Ballast befreien, glaube ich. Wir verstehen Kunst als Ausdruck oder eine Bezeichnung für allerhöchste Qualität. Ne? Wenn etwas ganz großartig gut gemacht worden ist, sagen wir, oh, das ist ja schon Kunst. Und meine Überzeugung ist, dass das nicht der Fall ist. Es gibt auch ganz schlechte Kunst, aber sie ist trotzdem Kunst. Kunst ist eher eine Form, sich mit der Welt zu beschäftigen und mit sich selbst zu beschäftigen und dafür eben andere Mittel zu wählen als vielleicht ein Sachtext oder so etwas, ein Werkzeug, ein Möbelstück, sondern man wählt Formen, die ganz anders sind. Eigentlich so, wie Kinder das machen, wenn sie Bilder malen. Ich glaube, das ist das Erste, was passiert als künstlerische Tätigkeit. Ein Kind malt ein Bild und malt ein Haus, einen Baum, die Sonne. Und davor ein Strichmännchen, das lacht und schreibt drauf Papa oder so. Ne? Das ist eine Beschäftigung mit der Welt und mit sich selbst, mit künstlerischen Mitteln. Und ich würde dann schon so weit gehen und sagen, das ist ein Kunstwerk oder zumindest das ist der Beginn eines Kunstwerkes. So geht's los. Und jemand, der dann Kunst macht, macht im Prinzip nichts anderes. Also spielt, versucht Formen zu finden, um Dinge auszudrücken, um die Frage zu beantworten, wer bin ich und wo bin ich und wie bin ich hierher gekommen? Und wie komme ich hier wieder weg? Vielleicht auch noch, ne? Und das ist alles. Und das kann auch möglicherweise gar kein wirklich gutes Ding sein, was da entsteht. Es gibt sogar moderne Künstler, die sich bemüht haben, ihre Kunstfertigkeit wieder loszuwerden, abzulegen. Es waren dann Rechtshänder, die mit links gemalt haben oder die das Licht ausgemacht haben, weil sie gesagt haben, das, was ich erreichen möchte, das erreiche ich nicht dadurch, dass ich eine hohe Technik anwende, sondern ich will einen ganz, ganz anderen Weg gehen, damit ich zu meinem Ziel finde. Es hat also mit Qualität nicht unbedingt was zu tun. Genau.
Also ich gebe auch, ein Musiker hat mal gesagt, so ein Lied entsteht durch 10% Inspiration, 10% Inspiration und 90% Perspiration, also 90% Schweiß und 10%.
Ja, es ist natürlich harte Arbeit, ja. Natürlich. Und natürlich willst du auch deine Fähigkeiten erweitern, weil das dir mehr Möglichkeiten gibt, dann etwas zu erreichen. Ne? Also klar, willst du mehr dazu lernen, aber du bist auch nie an dem Punkt, dass du sagst, ja, genau so wollte ich das haben, von Anfang an. Ne? Du bist immer ein bisschen verzweifelt und dann denkst, ach, na gut, also okay, ach, ich muss es nochmal versuchen.
Auf einen anderen Punkt hinweisen, der mir ganz wichtig ist, wenn ich irgendeine geschichtliche Epoche verstehen möchte, dann schaue ich mir Kunstwerke an. Weil die Kunstwerke, die zeigt, wie Menschen die Zeit damals verstanden haben. Ein ganz krasses Beispiel ist, es hat auch in KZs, in Auschwitz, sind Bilder gemalt worden. Die Bilder, um dieses Sprichwort zu gebrauchen, sagen mehr als 1000 Worte. Wenn man die gesehen hat, dann weiß man, wie es den Menschen in Auschwitz ergangen ist. Das heißt, auch Bilder und Kunst, sei es Musik, sei es im Grunde jede Art von Kunst, hat immer auch die Funktion, die eigene Wirklichkeit auch zu verarbeiten. Also nicht nur sozusagen die eigenen Gefühle zu artikulieren, sondern auch die eigene Wirklichkeit zu verarbeiten. Wobei die Frage, ob nachher die betrachtende Person dasselbe sieht wie die kunstschaffende Person, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil so ein Kunstwerk dann, glaube ich, auch, ich möchte es jetzt nicht personalisieren, bitte versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, dass es schon so etwas geben kann wie ein Dialog, eine Begegnung zwischen Künstler und Kunstwerk und genauso eine Begegnung zwischen Kunstwerk und der betrachtenden bzw. zuhörenden Person. Und das sind zwei voneinander unabhängige Begegnungen.
Mein Kumpel Graham Ord hat mal so ein Seminar über Kunst gemacht, kanadischer Musiker, und der hat gesagt, Philosophen sitzen in so Nebelschwaden von Nikotin und Tabak und unterhalten sich über richtig wichtige Sachen, aber die werden erst, die kommen erst in die Herzen der Menschen, wenn sie die an die Künstler weitergeben. Und das fand ich ganz, ganz spannend so, ne? Dass halt beides irgendwie geben muss. Erzählt mir noch mal, das führt schon so ein bisschen dahin. Was kann denn Kunst? Habt ihr Beispiele?
Also Kunst kann erstmal Brücken bauen.
Ja.
Kunst kann auch, und jetzt sind wir ganz dicht bei deinem ersten Beruf, Brücken bauen zum christlichen Glauben. Es gibt die Darstellung in einer Kirche, entweder, da muss ich dich gleich fragen, Michael, in Soest oder in Paderborn? Eins von beiden, du bist ja eher in Paderborn so der Kirchenkenner. Da ist das Abendmahl dargestellt, da sitzt Jesus mit seinen Jüngern. Und was essen die? Ein Brot, westfälisches Abendmahl, natürlich Pumpernickel. Und was trinken sie? Natürlich Bier und Korn. Und ja. Und was gibt's dazu zum Pumpernickel? Schinken. Spätestens da muss man natürlich sagen, Schinken, Jesus, genau, hätte es, aber however, wenn man das jetzt so dargestellt hätte, wie Jesus es mit seinen Jüngern wirklich gefeiert hat, wäre es für diese westfälischen Menschen sehr weit weg gewesen. So merken sie plötzlich, das ist unser Abendmahl. Da kommt sozusagen durch diese Form des Bildes Jesus die Menschen auch ganz, ganz nahe. Und dafür kann man auch durchaus den Schinken rechtfertigen. Weil Schinken einfach zum Pumpernickel in der Kultur einfach schlicht mit dazugehört. Also von da aus, ich denke auch, dass Kunst Ausdruck von dem ist, was wir in der Theologie so nennen, Inkulturation des Evangeliums. Dass das Evangelium in eine Kultur eingeht, die Kultur prägt, aber umgekehrt das Evangelium in seinen Erscheinungsformen auch von der Kultur geprägt wird.
Also, hast du mal ein Beispiel, dass jemand hat sich ein Lied von dir angehört oder hat dein Bild gesehen und da ist irgendwie...
Ja, das passiert immer wieder eigentlich. Eigentlich haben Michi und ich vorhin gerade erst vor einem Bild gestanden, das hier hängt. Das heißt I Miss My Birds im Nebenraum. Und wir haben uns über eine Situation von ihm unterhalten, eine Sache, die in seinem Leben gerade da so eine Rolle spielt. Und Und das war irgendwie ganz klar, dass das Bild plötzlich was damit zu tun hat, ne? Mit einer ganz persönlichen, individuellen Situation. Und dann kann jemand vor einem Bild stehen und sagen, du, ich sehe hier gerade was, was vollkommen mit mir zu tun hat. Und ich sage, ja, das glaube ich, das kann gut sein. Das geht genau in die Richtung. Weil, also ich vergleiche ein Kunstwerk mit einem Raum eigentlich. Es ist nicht so, wenn wir im Alltag sprechen und wir wollen eine Nachricht übermitteln, dann versuchen wir so präzise wie möglich zu sprechen. Wir versuchen also, das mit unseren Worten so klar zu machen, dass der andere genau versteht, aha, du möchtest jetzt also XYZ, ne? Das ist ein relativ enger Korridor, könnte man sagen, wo wir hoffen, dass man ziemlich genau den Weg findet. Wenn man so ein Bild aufhängt, dann öffnet sich eher ein Raum. Und das ist bei Gottesdiensthandlungen, bei heiligen Handlungen eigentlich ganz ähnlich, auch bei dem Abendmahl zum Beispiel, bei Ritualen oder so. Man betritt einen Raum und dann ist die Bedeutung plötzlich ein bisschen offener. Man kann sich in diesem Raum sozusagen umdrehen, sich bewegen. Man kann auch andere Leute begegnen. Du kannst den Künstler begegnen, der Künstlerin oder den anderen Betrachtern oder dem Bild selbst. Und dann können Unterhaltungen beginnen. Ne? Was siehst du denn hier? Ach, das habe ich noch gar nicht entdeckt. Und das sogar der Künstler kann dann sagen zum Beispiel, hoch, wusste ich ja noch gar nicht. Ja. Ich habe eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Da habe ich diese Bilder hier bei einer Fortbildung gezeigt. Und die Fortbildung ging über Macht und Ohnmacht. Das war für eine kirchliche Arbeit. Und ich habe zu den Leuten gesagt, so als Experiment, habe ich vorher noch nie gemacht, such dir ein Bild aus und erzähl hinterher den anderen, was dir dieses Bild über Macht und Ohnmacht sagt. Und dann haben die Leute sich ganz unterschiedliche Bilder ausgesucht. Es war nicht immer dasselbe. Und dann haben die mir Dinge über meine Bilder erzählt, von denen ich keine Ahnung hatte und die ich absolut fantastisch und wirklich auch zutreffend gefunden habe. Und die waren stellenweise echt berührt. Die haben gesagt, boah, das haut mich jetzt gerade echt um, aber ich sehe hier gerade was, was so wichtig ist für mich. Und da kannst du als derjenige, der das Bild gemacht hat, nur so daneben stehen und sagen, Mensch, das ist ja schön. Und das ist mir beim Predigen natürlich auch manchmal passiert. Kennst du vielleicht auch die Erfahrung? Du redest, jemand kommt und sagt, vielen Dank. Und dann sagst du, wieso, was ist passiert? Ne?
Ich bleib nur kurz bei den Bildern, wo plötzlich Menschen in deinen Bildern etwas sehen, was du gar nicht intendiert hast. Neben deinen Bildern gibt es noch andere Kunstwerke hier in der Kirche, nämlich die Kirchenfenster. Als wir unser 100-jähriges Jubiläum ganz groß gefeiert haben, 100-jähriges Bestehen der Jerusalemkirche, wollten wir den Künstler einladen, der die gestaltet hat. Und haben blöderweise auch die Einladung mit dem Wunsch verbunden, dass er uns die Bilder erklärt. Dieser Wunsch war der Grund, warum er abgelehnt hat. Ja, vergiss das. Nein, er hat die Bilder gestaltet, die Fenster, die Kirchenfenster. Was wir darin sehen, wie wir sie interpretieren, das ist sozusagen etwas, was ihn auch nichts angeht. Also, um nochmal auf das vorhin zurückzukommen, er wollte sozusagen die Beziehung zwischen uns und den Bildern auch nicht dadurch stören, dass er sozusagen dazwischen grätscht und das sagt, was er sich vielleicht damals damit gedacht hat. Ich finde, das ist ein zutiefes Ernstnehmen von der Eigenständigkeit eines Kunstwerkes. Es gibt so eine Geschichte vom germanistischen Seminar der Uni Kiel. So wie, ich werde sie gleich erzählen und dann werdet ihr alle verstehen, warum ich das für eine Anekdote halte. Mir ist aber immer wieder glaubhaft versichert worden, dass es genau so geschehen ist, dass es keine Anekdote gewesen sei. Germanistisches Seminar, es geht um ein Gedicht. Ein Professor interpretiert ein Gedicht, ein Student widerspricht ihm die ganze Zeit. Der Professor lässt sich dadurch nicht beirren und bleibt bei seiner Interpretation. Bis schließlich der Student sagt, Entschuldigung, Herr Professor, das ist mein Gedicht. Ich habe es geschrieben und unter Pseudonym veröffentlicht. Ich muss doch wissen, wie das zu verstehen ist. Und der Professor, nö, warum? Warum sollte Ihre Interpretation des Gedichtes zutreffender sein als meine, nur weil Sie es zufälligerweise geschrieben haben? Sie haben es geschrieben, Sie haben es veröffentlicht und damit allen Interpretationsmöglichkeiten frei ausgesetzt. Und ich finde, das ist ähnlich, da muss ich auch denken, als ich nochmal eben daran dachte, wie der Künstler seine Absage da begründet hat. Also mir ist es schon mal ganz wichtig, einfach die Eigenständigkeit des Kunstwerkes, ja, ich gehe noch einen Schritt weiter, das Eigenlieben. Ich glaube, ich wage jetzt mal den Begriff Eigenleben eines Kunstwerks zu nehmen. Würde ich auch gleich fragen, ob du den Begriff Eigenleben in Bezug auf ein Kunstwerk verwenden würdest.
Ja, ich denke auch in diesen Kategorien. Also natürlich sind es Gegenstände, unbeseelte Gegenstände, das ist schon klar. Aber es gibt Begegnungen mit diesen Gegenständen, die also ziemlich weit gehen, wo du plötzlich das Gefühl hast, hier findet wirklich eine Form von Dialog statt. Außerdem ist es ja bei Kunstwerken so, dass niemand darum gebeten hat, dass sie hergestellt werden. Ne? Es sind keine nützlichen Gegenstände, sondern die werden einfach ins Leben gerufen sozusagen, ohne dass irgendjemand gesagt hat, mach das mal, also oft jedenfalls. Ich finde, es ist ganz ähnlich, darüber muss man sich viel Gedanken machen, wenn man den Beruf Künstlerin oder Künstler macht. Will ich wirklich jetzt etwas, also jetzt einen Beruf machen, wo ich Dinge herstelle, um die mich niemand bittet? Ne? Wo ist jetzt eigentlich der Nutzen von dem, was ich mache? Und da, ich denke dann aber, es ist eigentlich aber auch eine schöne, in einer kapitalistischen Gesellschaft ist es eine schöne Übung für uns Menschen, zu sagen, es gibt Dinge, die sind da um ihrer selbst willen, so wie wir, wie jeder Mensch, wie jedes Lebewesen auch da ist um seiner selbst willen. Weißt du? Und deshalb mag ich die Analogie mit den Lebewesen ganz gerne.
Ich schoss gerade ein Gedanke durch den Kopf, beziehungsweise eher eine Erinnerung. In der Pandemiezeit, als ganz viel ja nicht möglich war, da hat unser Bundespräsident Steinmeier gesagt, was Kunst angeht, dass der Zugang jetzt zu Kunsthallen, zu Museen da eingeschränkt ist, das findet er ganz schlimm, denn Kunst ist nicht irgendein, Zitat Steinmeier, nicht in die Kategorie nice to have, sondern das brauchen wir zum Leben. Und das ist, ja, auf der einen Seite kann man sagen, klar, was brauchen wir zum Leben? Klamotten, Dach über dem Kopf, Essen etc. Und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass im übertragenen Sinne Kunst auch ein Lebensmittel ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Das ist auch mein Slogan geworden. Kunst ist kein Luxus, sie ist ein Lebensmittel. Ja, ja, nee, genau. Das habe ich mir irgendwann ausgedacht und das steht auch. Das habe ich mir ausgedacht. Ja, aber ich habe das so ähnlich dann auch schon mal auch in anderen Kontexten von anderen Leuten gehört. Genau, ich stimme dir zu. Es gibt auch gar kein menschliches Leben ohne Kunst. Es gibt es nicht. Wir alle hören Musik, wir schauen Filme, wir lesen Bücher, wir schauen uns Bilder an und es ist so gewöhnlich, dass es uns gar nicht mehr auffällt, wie gewöhnlich es ist oder was fehlen würde, wenn es fehlen würde. Aber so wie menschliche Zivilisation beginnt, gibt es auch Kunst. Es ist ein Menschsein ohne, das ist nicht denkbar. Das hat es noch nie gegeben. Und deshalb wird es das auch nie geben. Selbst wenn uns irgendwelche, alle Hütten über den Köpfen wegbrennen sollten oder wir plötzlich alle Produktionsmittel verlieren oder so, wir werden dann halt wieder mit Kohle oder so irgendwelche Bildchen machen. Es geht nicht anders. Ja.
Ich gebe euch mal ein Zitat und ihr sagt mir mal, ob das stimmt. Ja. Das muss ich jetzt mal lesen. Das ist von Julia Cameron, eine Professorin, Künstlerin aus den USA. Sie sagt, Kunst ist Ausdruck unserer Göttlichkeit. Wir sind nicht Gott, aber der Kanal. Kunst ist Ausdruck unserer Göttlichkeit. Wir sind nicht Gott, aber der Kanal. Wenn du so ein Bild machst mit im Unterhemd, Klobürste und ein Pott auf dem Kopf, wo steckt da Gott drin?
Ich denke dann nicht an Gott, wenn ich das tue, aber ich glaube an die Aussage der Bibel, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Und darüber habe ich natürlich auch viel nachgedacht als ein Künstler, der glaubt, an den biblischen Gott glaubt, dass mir das vorher nie so aufgefallen ist, dass uns die Gottheit ja zuallererst als erschaffend in der Bibel begegnet. Und darüber habe ich viel nachgedacht, warum das in meiner Theologie, in meinem Nachdenken über den Glauben eine so untergeordnete Rolle gespielt hat. Und ich habe mich dann in der Glaubenstradition umgeschaut, aus der ich stamme, und habe gemerkt, ich finde da kaum ein Nachdenken über die Tatsache, dass Gott schöpft und schafft. Deshalb liebe ich diesen Text, der vorhin vorgelesen worden ist, auch so, weil das nämlich sich darin auch zeigt. Und es ist ja eben auch ein Gedicht, es ist ja ein literarischer Text, dieser Text. Das heißt aber, wenn ich male, wenn ich künstlerisch arbeite, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich eine spirituelle Handlung vollziehe. Es ist also gar nicht so sehr, dass das Nachdenken über das, was ich jetzt tue, jetzt das Ganze besonders dann irgendwie heilig machen würde oder christlich machen würde, sondern die Tatsache, dass ich es tue, ist der spirituelle Gehalt meiner Tätigkeit. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, das gilt ja eigentlich für den ganzen Alltag. Das ist ja eigentlich auch eine Vorstellung, die wir im christlichen Glauben haben. Wir haben es vorhin gehört, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt also, die Gottheit handelt auch durch uns und in uns. Das heißt auch, was immer wir tun im Alltag, ist davon irgendwie betroffen. Und das macht eigentlich jede Lebenshandlung zu einem spirituellen Akt. Und wenn ich dann eben etwas erschaffe, wo mich niemand drum gebeten hat und was keinen Nutzen hat, dann ist das für mich umso stärker der Fall. Dann koche ich eben nicht Essen für meine Familie oder pack die Spülmaschine aus, sondern ich mache ein Bild, was vielleicht an der Wand hängt oder auch nicht. Aber dass ich dann erschaffe, das empfinde ich als eine große Nähe zu dem Schöpfer Gott. Ohne dass ich das jetzt als Bild thematisieren würde oder ein Kreuz oder so, eine Taube male oder sage, dieses Bild bedeutet, gib dein Leben dem Herrn Jesus. Das ist alles nicht der Fall, sondern die Tätigkeit an sich ist das Spirituelle.
Ich habe neulich wieder ein Lied gehört, Martin Joseph, den ich dir gestern vorgestellt habe, der auch diese ganzen komischen Lieder geschrieben hat. Das war so eine Phase, da haben wir uns echt Sorgen um unsere älteste Tochter gemacht. Da ging es ihr wirklich nicht gut, so in den Teenage-Jahren. Und immer wenn ich für sie gebetet habe, ich das gleiche Lied dazu gehört. In dem Lied kommt kein einziges Mal das Wort Gott vor, aber selbst jetzt, als ich es wieder gehört habe, habe ich sofort an meine Tochter gedacht, habe sofort an Gott gedacht und ich weiß, dass Gott durch dieses Lied geflossen ist. Jedes Mal, wenn ich was Positives für meine Tochter wollte, so, ne, und weil das Lied war einfach so ein Teil davon. Genau. Was kann Kunst? Erzähl doch noch mal deine HSV-Geschichte, weil die mag ich. Die muss heute. Also wir sind zeitlich schon voll drüber, aber die HSV-Geschichte muss.
Mache ich gerne.
Wenn ihr kein HSV seid, stellt euch einfach vor, dass er St. Pauli sagt, dann das rettet die Geschichte dann so ein bisschen.
Aber ich will trotzdem noch mal bei dem bleiben, was du eben gesagt hast. Martin Luther hat mir gesagt, dass Gottesdienst nicht nur das ist, was geschieht, wenn sich Menschen in der Kirche zum Gottesdienst, zur Messe versammeln. Sondern er brauchte, weil die manchmal sehr drastische Bilder gab, wenn eine Magd, ein Knecht ihren alltäglichen Dienst verrichten, dann ist das Gottesdienst. Also ich finde ein ganz, ganz weit gefasstes Verständnis von Gottesdienst. Und so gesehen finde ich, du, abgebildet mit einer Klobürste, zeigt dich, so gesehen, beim Gottesdienst. Weil du das gemacht hast, was da, wo du anderen Menschen, in dem Fall deine Familie dienst du auch Gott. Also wenn wir Gottesdienst ganz weit fassen und Kunst ganz weit fassen, dann passt das ganz gut zusammen. Und die HSV-Geschichte, ja, es war einfach, da geht es um den Punkt, wie man sozusagen auch durch Kunst eigene Gefühle ausdrücken kann. Mein Sohn Jonas und ich wollten gern ein HSV-Spiel gucken im Fernsehen. Hätten wir gern gewollt, ging aber nicht so richtig. Ich musste dringend an den Schreibtisch. Und Jonas hatte ein Konzert, musste dringend Geige üben. Ich saß oben am Schreibtisch, er war im Wohnzimmer, übte Geige. Hatte den Fernseher angestellt, aber Ton ausgemacht. Die Stücke, die er kannte, die kannte ich innerlich auswendig. Das ist, weil er die wegen vieles Konzert schon in den letzten Tagen davor sehr oft geübt hatte. Aber wie er die gespielt hatte, ich glaube, es war ihm selber gar nicht klar. Da war mir permanent, ich wusste immer genau, wie es gerade stand. Und bei einer Situation plötzlich, da hat er sich in seinem Spiel total Spannung aufgebaut. Ich kann es gar nicht sagen, wie, aber ich merkte plötzlich, ich konnte gar nicht weiterschreiben. Ich sagte, okay, was...
jetzt haben wir das Spiel gucken sollen.
Ja, steigerte sich, und plötzlich die Spannung fiel ab und es kam eine richtig schöne Harmonie. Und ich rief nur unten, na Jona, haben die anderen den Elber verschossen? Er meinte, jo. Ich glaube, es war ihm nicht klar, aber es war durch Kunst kommuniziert sich so viel auch an eigenen Emotionen, an eigenen Gefühlen.
Ja, das fand ich schick. Hier hängen jetzt ganz viele Bilder und du hast gesagt, man soll die nicht übererklären, aber du hast mir so ein paar von diesen Bildern erklärt, wo die herkommen, warum du die gemacht hast, und mach das nochmal. Zum Beispiel das hinten, was über der Theke hängt. Sag doch mal so 2, 3
Ja, have a nice and sunny day, genau. Rede ich nachher eigentlich auch noch so alleine zu den Leuten? Oder?
Ja.
Das auch noch,
ja.
Ne? Das ist ja Wahnsinn. Muss ich aufpassen, wie viel ich erzähle. Ja, genau.
Also, das musst du dann kürzer halten, weil wir beide jetzt voll überzogen haben. Aber
okay, gut. Ja, ich mache das dann ganz kurz. Ja, dann mache ich eine ganz kurze Geschichte. Genau. Ja, das Bild, was über der Theke hängt, heißt Have a nice and sunny day. Und das ist entstanden, weil ich 2018 in Israel war mit einer Gruppe und auf den Golanhöhen war, wo man hinabschaut in den, wir waren an der Stelle, wo wir in den Süden von Syrien geschaut haben. Und oben waren Touristengruppen, es waren oben Schützengräben angelegt worden, es war ein Militärunterstand aufgebaut worden und UN-Soldaten, argentinische UN-Soldaten beobachteten die Lage unten. Wir oben auf dem Berg hatten Sonne, es ging uns gut, wir waren satt und zufrieden, aber aus dem Tal unter uns stiegen Rauchwolken auf, weil da gerade zu dem Zeitpunkt schwer gekämpft wurde. Und das war eben eine ganz surreale Situation, dass wir dem Krieg zuschauen konnten, während er stattfand, und aber selbst überhaupt nichts damit zu tun hatten. Das ist etwas, was mich oft beschäftigt in meinen Bildern. Das könnt ihr auch bei Blue Grave zum Beispiel sehen, oder bei der Roten Antilope oder in verschiedenen anderen Bildern. Ich tue mich schwer mit der Tatsache, dass überall auf der Welt so fürchterliche Dinge passieren und ich plane meinen Einkauf. Und dann gehe ich und dann koche ich ein gutes Essen. Und dann gucke ich eine Serie und fühle mich wohl. Ne? Und im selben Moment weiß ich, dass jetzt gerade gestorben wird, dass gefoltert wird, dass gehungert wird. Das ist so eine Schizophrenie, die ich nur schwer ertrage. Manchmal mache ich mir dann in Kunstwerken Luft. Und da ist es zum Beispiel so, ich habe diese beiden UN-Soldaten fotografiert damals, die da in ihrem Unterstand standen. Der eine flirtet gerade mit einer Touristin, die daneben steht. Und den Hintergrund, die Szene habe ich so recht grob mit Acryl auf die Leinwand gemalt. Und diese beiden Soldaten habe ich in Papierform einfach da drauf geklebt. Und dann habe ich sogar noch so Tesa-Crepe-Papier da so dran gemacht, um zu sagen, guck mal, das sind zwei vollkommen unverbindbare Situationen eigentlich, aber sie finden trotzdem im selben Bild statt. Und das drückt das Bild für mich eben aus. Einfach diese Verrücktheit, dass zwei eigentlich unvereinbare Dinge dann doch plötzlich im selben Bild auftauchen. Wir müssen mit dieser Spannung irgendwie umgehen. Das habe ich also so in dem Bild so ausgedrückt.
Sehr cool. Ich kann mich noch ganz lange mit euch weiter unterhalten, aber dann wird's irgendwann langweilig.
Echt lang,
lang, genau. Und das wollen wir ja nicht.
So, ich werde noch ganz kurz das Wort an euch richten. Ich verspreche es, kurz zu machen. Aber vielleicht sollte ich noch ein paar ganz wenige Worte zu der Ausstellung sagen, die ihr jetzt in diesen Räumen vorfindet. Es kann gut sein, dass ihr vor meinen Bildern steht und euch ein wenig verwirrt am Kopf kratzt und sagt, hä? Was soll denn das jetzt? Und das liegt daran, dass die Bilder euch den Weg zu sich selbst schwer machen. Sie versperren euch ein bisschen den Weg. Sie verbinden Elemente, von denen man sich fragt, ob die eigentlich wirklich alle gemeinsam in ein Bild reingehören. Wenn ihr euch euren Alltag kurz mal vor Augen führt, dann werdet ihr ganz schnell merken, dass ihr jeden Tag unendlich viele Bilder seht. Ihr könnt nicht durch Hamburg gehen, ohne permanent irgendwelche Bilder zu sehen. Ob das nun Plakatwände sind oder Reklame oder ob ihr auf euer Smartphone schaut oder ob ihr die nächste Illustrierte aufschlagt oder was auch immer ihr tut, ob ihr Bus fahrt, immer begegnen euch Bilder die ganze Zeit. Das fällt uns schon gar nicht mehr auf, weil wir sie eben einfach immer sehen. Und wir müssen eigentlich schon, um nicht den Verstand zu verlieren, diese Bilder ausblenden. Das heißt, wir nehmen sie dann auch scheinbar gar nicht mehr wirklich wahr, aber sie sind immer da. Und alle diese Bilder beanspruchen, ein Stück von Wirklichkeit zu zeigen. Die wollen alle sagen, schau mal hier, so, trink diesen Kaffee, dann wird dein Raum, dein Zuhause immer von einer fröhlichen Juniwoche Sonne beschienen werden, die morgens um 10 genau an dem Fleck stehen bleibt. Trink diesen Kaffee, dann geht's dir gut. Oder schau mal, diese Partei führt gegen jene Partei Krieg. Guck dir das an, so sieht das genau aus. Jedes Bild, das dir begegnet, möchte dir ein Stück Wirklichkeit repräsentieren. Wir sind jetzt allerdings mittlerweile schon so weit, dass wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir fangen an, diese Bilder sehr kritisch zu hinterfragen. Ich kenne persönlich Leute, die schon die Nachrichtenbilder gar nicht mehr glauben aus der Tagesschau, weil sie sagen, naja, ich weiß ja gar nicht, wer diesen Film gemacht hat und was die Leute mir damit jetzt eigentlich näher bringen wollen. Weiß ja gar nicht, ob das stimmt. Ich bin ja gar nicht selbst dabei gewesen. Das heißt, wir sind eigentlich auch die ganze Zeit am Fragen, zeigt dieses Bild, was ich sehe, mir wirklich die Wirklichkeit oder nicht? Und das muss man sich vorstellen bei Tausenden von Bildern, die wir jeden Tag sehen. Die Frage, was ist wirklich wirklich, die stellt sich uns dadurch die ganze Zeit. Und das ist eigentlich eine spirituelle Frage. Eigentlich beansprucht der Glaube, darauf Antwort zu geben. Was ist wirklich wirklich? Und das ist eine schwere Frage, mit der wir uns im Prinzip die ganze Zeit beschäftigen. Die Bilder, die ich euch hier zeige, die mögen euch nicht immer alle gefallen. Damit komme ich auch als Künstler klar. Die sollen gar nicht immer allen gefallen. Man macht auch keine schönen Bilder immer unbedingt. Es sollen einfach relevante Bilder sein. Das ist wichtig. Und sie beinhalten eben Bildelemente, die manchmal vielleicht gar nicht wirklich zueinander zu passen scheinen. Und ich habe Bildverfahren angewandt, die eben auch verwendet werden in all den Bildern, die wir um uns herum sehen. Manche Bilder wurden digital gemalt, es gibt Fotografien, es gibt Gemaltes, die werden dann miteinander kombiniert und so weiter. Es soll euch einfach den Weg erst einmal versperren. Normalerweise tun die Bilder, die wir sehen, das nicht. Die wollen uns direkt eine Message du sollst gar nicht lange nachdenken, was du da siehst, du sollst es sofort kapieren. Normalerweise, bei diesen Bildern sollst du stutzen und sagen, was ist hier los? Ich habe ja vorhin gesagt, ein Bild ist wie ein Raum für mich und die Möglichkeit besteht, diesen Raum zu betreten. Jedes einzelne Bild ist eine Einladung, komm doch rein. Diese Einladung kann selbstverständlich ausgeschlagen werden, niemand muss das tun. Aber man kann es tun und man kann davor stehen bleiben und überlegen, was passiert hier, was sehe ich, wem oder was begegne ich? Ich würde euch gerne abschließend vielleicht einen kurzen Bibeltext vorlesen, als ich darüber nachgedacht habe, was könnte ich euch erzählen, wo ich dachte, das scheint mir ganz passend zu sein. In der Apostelgeschichte wird die Begebenheit erzählt, wie der Apostel Paulus auch Athen irgendwann erreicht und dann wird dann gesagt, also Athen, das ist die Stadt, wo es Leute gibt, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als sich über die Welt Gedanken zu machen und Neues zu erfahren über die Welt. Und der Paulus bekommt die Gelegenheit, zu diesen Leuten zu sprechen und ihnen etwas über seinen Glauben zu erzählen. Das würde ich euch gerne mal ganz kurz in Ausschnitten vorlesen, das geht ganz schnell. Paulus redet über Gott und sagt, es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Und dann ein bisschen weiter unten. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Das finde ich interessant, dass er hier von Ertasten spricht und nicht von irgendwie rational herbeileiten oder so. Denn er ist ja jedem von uns ganz nah. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Gott ist ganz nah und das finde ich interessant, was der Paulus sagt. Man kann sich ihm eben auch nahen und das bedeutet sich öffnen, sich einfach ein Innehalten, wir nennen das Kontemplation im religiösen Kontext, innehalten, öffnen, wirken lassen. Das kann man nicht nur bei Kunstwerken machen, das kann man auch in der Natur oder vielleicht einfach auch für sich alleine beim Beten oder Nachdenken. Innehalten, sich öffnen, wirken lassen. Und dann, sagt der Paulus, ist Gott ganz nah, er ist nicht weit weg. Man muss keine aufwendigen Rituale halten, sondern der Weg ist nicht weit. Vielleicht gelingt das bei den Bildern auch. Das würde mich total freuen, wenn ihr euch vielleicht mal hin und wieder Zeit nehmt, sie euch zu betrachten, wirken zu lassen. Dann fällt euch vielleicht auf, dass bei diesem Bild, Visiting Masada, da fällt euch vielleicht auf, dass in diesem Bild vier Perspektiven sich vereinen. Vier Perspektiven. Eigentlich ist es nicht eine einzige Perspektive, sondern vier. Und das fand ich hilfreich, weil so ist es ja. Wir sehen die Welt alle aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Hier heute Morgen vereinen sich, ich glaube, drei Gemeinden, die ganz unterschiedlich glauben, ganz unterschiedlich Gottesdienst feiern. Stellenweise habt ihr möglicherweise auch unterschiedliche Theologien, wo ihr euch vielleicht gar nicht immer so einig seid. Aber wir schaffen es, uns in einem einzigen Gebäude zu versammeln und gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und dieses Bild mit den vier Perspektiven drückt das auch so ein bisschen aus. Es geht vielleicht manchmal. Mehrere Perspektiven in einem Bild. Ich glaube, das Geheimnis ist, sich zu öffnen und zu sagen, wo bist du, Gott? Gott ist ganz nah. Der Weg ist nicht weit. Dankeschön fürs Zuhören. Das war alles von mir.